Mantis.
Evo Mantis Staffel 1, Episode 28.
Anker wird geworfen!
Was soll das denn werden? Hier wird kein Anker geworfen.
Ach nein? Na gut, ich zieh ihn wieder hoch.
Na toll. Jetzt hast du ein paar Erinnerungen mit hochgezogen.
Igitt, was hängt da denn mit dran?
Oh, ups, das sind wohl ein paar Chunks.
Ihr macht euch ja keinen Begriff davon, wie hier alles durcheinander läuft.
Bevor ihr noch weiter im Trüben fischt. Also, liebe Zuhörer, heute geht es um Anker, Referenzen, Erinnerungen.
Und ekelige Chunks.
Gar nicht ekelig. Was soll denn daran ekelig sein? Du hast ja keine Ahnung.
Ich soll keine Ahnung haben. Du hast keine Ahnung.
Dass ich nicht lache?
Können wir sie einfach beide reinwerfen?
Gute Idee.
Evo Mantis! Evo Mantis! Evo Mantis!
Mann, was wollte ich eigentlich heute nochmal erzählen? Kennt ihr das? Wenn man genau weiß, man wollte noch irgendwas machen, also ich sitze ja letztlich jetzt hier, es hat ja einen Grund, aber was verdammt nochmal wollte ich eigentlich erzählen und was überhaupt? Ja, willkommen erstmal bei Evo Mantis. Also, ich hatte es ja in den letzten Episoden schon ein bisschen angedeutet und ich kann vielleicht auch soweit den Einblick geben. Inzwischen ist die Lichtstimmung auch bei der Videoaufnahme ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich heute tatsächlich mehrere Episoden aufgenommen habe. Das ist richtig Arbeit hier. Aber wenn man schon mal dazukommt und auch so ein bisschen im Flow ist und im Thema drin ist und die Gedanken gerade noch wirklich einigermaßen präsent hat, auch noch nicht verloren hat, lohnt sich's dann immer halt einfach weiterzumachen und Sachen wirklich aufzunehmen. Zu hoffen, dass sie einigermaßen sinnvoll werden und ich mich nachher im Schnitt merke, dass ich da mehrere Stunden lang völligen Käse erzählt habe. Passiert nicht so oft, aber ab und zu passiert's vielleicht. Man kann da schon mal ein bisschen den Faden verlieren. Kann aber auch völlig vergessen, was man eigentlich machen wollte. Und was brauchen wir dazu? Ja, kleine erinnere mich. Ich habe mir auch hier extra so einen Zettel hingeklebt, wo eine kleine Notiz quasi steht. Hier, ich kann es mal hochhalten. Da steht dann drauf Anchor, Chunk, Karteikarte, Bilder, Strich, Pfeiltherapie. Ich habe auch so geschmiert, ich kann es kaum lesen. Warum schmieren wir eigentlich bei solchen Notizen eigentlich manchmal so? Und trotzdem funktioniert's. Ja, weil es eigentlich letztlich eben nur genau Anker sind. Also man braucht halt diesen Anker, um dann halt wieder irgendwie so eine Idee zu haben, um dann weiterverfolgen zu können. Was habe ich denn dann gedacht? Was habe ich denn dann gemacht? Ach ja, richtig. Ich wollte ja euch was erzählen über dieses gesamte Konzept, das ich die letzte Mal schon mal angesprochen hatte. Ich habe es verglichen ein bisschen, ja, dass unser Gehirn, unser Gedächtnis ein bisschen wie so eine große, ja, Universitätsbibliothek oder so oder von so einem großen wissenschaftlichen Institut. Ich habe Zivildienst gemacht. Aber in einer Großforschungseinrichtung gemacht und wurde dann halt auch mal losgeschickt, um eben halt bestimmte wissenschaftliche Artikel irgendwie halt da rauszusuchen, zu kopieren und zu finden. Und habe insofern da den ersten Kontakt gehabt, noch bevor ich überhaupt studiert habe. Ja, es war spannend. Also eben lauter riesige Reihen an irgendwelchen Büchern, dicke Wälzer letztlich aus irgendwelchen zusammengebundenen Magazinen. Das lief damals wirklich noch so. Das war Anfang der 90er Jahre. Da war noch viel Papier. Da kamen wirklich so Publikationen, so Magazine raus, wirklich wissenschaftliche Magazine. Da wurden Artikel drin publiziert. Das ist ja das, was die Wissenschaft oder was ein Wissenschaftler machen muss, der Relevanz haben will, der muss publizieren, der muss Sachen raushauen. Also das ist ein bisschen so wie heute der Mensch, der irgendwie ein Influencer ist oder ein, wie sind das eigentlich alles Influencer, die irgendwie was machen auf YouTube, Instagram und Co., TikTok. Aber man muss zumindest Inhalt produzieren und dann bleibt man relevant oder sich halt in Talkshows setzen, wie Politiker das gerne machen, nur dann sind sie relevant. quasi. Und so mussten das Wissenschaftler auch machen und die haben halt immer irgendwelche Publikationen rausgehauen und die wurden dann halt erstmal ausgelegt und irgendwann wurde das Material eingesammelt und es wurde tatsächlich gebunden. Da ist ein ganzer Dienstleistungsbereich hat davon gelebt. Ich weiß nicht, was die heute machen, aber da ist ja vieles weggefallen durch die Digitalisierung auch. Und ja, diese gebundenen Werke, die waren wirklich in lauter gleichförmigen Büchern, weil diese Einbände, die kamen ja nicht quasi vom Verlag selber, sondern die wurden halt dort von den jeweiligen Bibliotheken halt dann ausgegeben. Und die haben halt auf Gleichförmigkeit geachtet und du hast nichts dort finden können in Sachen. Es war völlig sinnlos, auch durch die Regale reinzugehen, weil du hast nichts erkannt, was da was ist oder sowas. Du hast vielleicht noch erkannt, aus welchem Wissenschaftsmagazin, aus welchem Bereich das dann vielleicht ist, aber welcher Beitrag da wo drin ist oder sowas, unmöglich zu finden. Völlig unmöglich. Also da randommäßig zu suchen, hat keinen Sinn gemacht. Also nicht wie in der Bibliothek, die du vielleicht ja aus deiner Stadt, aus deiner Gemeinde oder sowas kennst irgendwie, wo irgendwie dich schöne Bücher mit vielsagenden Rücken irgendwie anlächeln. Also so wie hier bei mir hinten zum Beispiel, ne? Nee, so war das halt nicht. Und entsprechend, du hast ein Karteikasten gebraucht, in dem dann wiederum eine Referenz darauf da war, wo du diesen Artikel in dieser großen Bibliothek finden kannst. In welchem Gang, wie weit hinter, wo, in welchem Regalplatz, an welcher Stelle, mit welcher Nummer, welcher Band und dann auf welcher Seite oder sowas du das irgendwie finden konntest. Ohne dieses Zugriffsregister warst du chancenlos und ohne eine Idee quasi, nach was du in diesem Zugriffsregister suchen solltest, warst du auch chancenlos. Ja, aber es ist letztlich ja der Vergleich dazu, dass ich sage, ich habe alles Mögliche gespeichert, aber ich komme nicht mehr ran. Und so ähnlich ist es ja auch auf jeder Festplatte vom Computer. Also wenn ihr da mal drauf gucken könntet, quasi roh, was da an Daten drauf ist, dann ist das ein völlig heilloses Kuddelmuddel, wo irgendwelche Sachen sind. Die Dateien sind da auch gar nicht am Stück irgendwie abgelegt hintereinander, sondern das ist zum Teil halt wild durcheinander und du brauchst ein Zugriffsregister quasi, mit dem du dann das ganze Zeug wieder zusammensortierst. So funktionieren zumindest viele Dateisysteme. Ja, verlierst du dieses Zugriffsregister, hast du im Prinzip sowas Ähnliches, wie als wenn du eine Bücherei schreddern würdest. Und sagen kannst, die Informationen sind immer noch da. Also auch eine geschredderte Bibliothek ist noch eine Bibliothek. Aber du kriegst es halt nicht mehr zusammensortiert. Also das quasi wieder zu sortieren, ist zumindest ein heilloser, unendlicher Aufwand. Und wenn ihr euch daran erinnert, irgendwie die ganzen Stasi-Archive damals sind ja geschreddert worden und wurden dann wirklich in akribischer Kleinarbeit die ganzen Schnitzel wieder eingescannt und wurden versucht, irgendwie zusammenzufügen. Und einiges konnte wieder zusammengefügt werden, aber es ist halt eine Riesenarbeit und das war nicht restlos möglich. Und ja, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch ein bisschen im Gehirn vorstellen. Du brauchst ja diese Verknüpfung, diese Strukturen sind letztlich das Wichtige. Die Erinnerung alleine nur irgendwie irgendwo gespeichert zu haben, reicht nicht aus. Und vielfach ist es überhaupt erstmal dieser initiale Einstiegspunkt, den wir finden müssen. Also wir überlegen, irgendwas hatten wir doch da irgendwo, so eine grobe Idee haben wir noch, aber wo finde ich das jetzt? Wie kann ich mich daran wieder erinnern? Wie kann ich es mir wieder ins Gedächtnis rufen, sagt man ja auch. Ich muss es mir ins Gedächtnis rufen. Naja, es ist eigentlich schon im Gedächtnis drin, in diesem Langzeitgedächtnis halt, dieser riesigen Bibliothek. Aber ich muss es mir quasi wieder auf den Tisch holen, die richtigen Bände auf den Tisch an der richtigen Stelle aufschlagen, um da wieder nachlesen zu können, um einen direkten Zugriff drauf zu haben in meinem Arbeitsspeicher, Arbeitsgedächtnis. Also Computer hat ja auch eine Festplatte, eine große, und hat einen Arbeitsspeicher, in dem er Sachen macht. Und so ähnlich ist es bei uns im Gehirn halt auch. Und die Bibliothek hat ja auch Arbeitstische, könnte man sagen, wo man sich die betreffenden Bücher hinlegt, um konkret drauf zu arbeiten. Da kann ich aber halt immer nur eine begrenzte Anzahl halt unterbringen und aufgeschlagen haben. Also ich muss quasi erst meine Selektion treffen und diese Sachen dann mir heranholen. Und bei sowas hilft mir natürlich irgendein Anknüpfungspunkt, also der Verweis, die Referenz. Und so sind es auch gewisse Anker. Und man spricht tatsächlich von Anchoring auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich formuliere jetzt erstmal eine abstrakte Idee. Also, ich sag mal, in der Schriftstellerei, in der Dramaturgie, in den Geschichten oder so weiter. Wie machst du eine gute Dramaturgie? Ja, da erzählst du halt erstmal irgendwas und erzählst so ein bisschen was, wo die Charaktere herkommen, was sie an Problem haben. Das ist ja der Aufbau der Dramatik irgendwie, die da so passiert. Dann müssen sie sich irgendwie mit dem Problem auseinandersetzen. Dann wachsen sie vielleicht da dran. Also die Heldenreise und so weiter gibt es. Das Problem löst sich irgendwie. Und dann kommt vielleicht aber irgendwie nochmal eine blöde Wendung, irgendein Plot-Twist quasi rein, der es nochmal irgendwie schlimmer macht. So ganz unerwartet. Aber es darf auch nicht zu unerwartet sein. Also wenn es völlig abgedreht ist und wo man sagt, keine Ahnung, jetzt kommt auf einmal ein UFO daher. Wieso kommt jetzt auf einmal ein UFO daher? Wieso gibt es da UFOs? Was ist denn das für ein Schmarrn? Oder auch eine Rettung quasi, die daher kommt, dass dann irgendwie auf einmal kommt ein Zauberer und so weiter. Und wo man sagt, Moment mal, wir waren hier im Hier und Jetzt. Das war eine ganz reale, keine Ahnung, ein ganz realer Krimi. Auf einmal kommt ein Zauberer daher. Das ist ja irgendwie völlig unglaubwürdig. Ich meine, das ist eine erfundene Geschichte, du könntest dir ausdenken, was du willst, aber es ist für uns unplausibel. Was muss man also machen, um es plausibel zu machen? Du musst es vorher schon einführen. Ja, beim Krimi ist es halt dann immer der Gärtner. Nein, aber irgendein eher unauffälliger Nebencharakter quasi, der damit eingeführt wird schon am Anfang, wo man gewisse Hinweise auch gibt, an die man dann später wieder anknüpfen kann. Am Anfang bringen dir die Hinweise vielleicht noch nichts und sollen dir aber trotzdem halt schon mal so Erinnerungen ins Hirn pflanzen an den richtigen Stellen. Und mit einer gewissen Symbolik wird da auch gearbeitet, also an die du dich dann später leicht erinnern kannst, wo du dann sagen kannst, der Gärtner war es. Oder guck mal, der Gärtner hat immer hier eine, keine Ahnung, der hat einen besonderen Spleen, der hat eine bestimmte Zigarettenmarke geraucht und auf einmal findet man genau diese Zigarettenmarke und die hast du aber vorher schon in Großaufnahme da gesehen und so weiter. Und dann kannst du dich dran erinnern, kannst sagen, ja, pling, ein Anker quasi wird aktiviert. Du kommst selber auf einmal auf die Lösung. Also dir wird nicht gesagt, übrigens, was du die ganze Zeit nicht wusstest, der Gärtner war der Mörder, der kam auch noch nie vor irgendwo, es hatte irgendwie keinerlei Bezug zu irgendwas und wir erzählen jetzt einfach, es war so, du hast es auch nicht erahnen können. Es ist langweilig, das ist kein Krimi, sondern beim Krimi willst du ja mit überlegen, da überlegst du, wer könnte es denn sein, könnte es der sein, könnte es der sein, kommst du da schneller drauf als die Charaktere dort irgendwie, kannst du das vorausahnen, das ist ja eigentlich der Spaß daran. Und entsprechend musst du auch diese Hinweise überall schon platzieren und so weiter, dass du den Leuten das Gefühl gibst, sie könnten irgendwie draufkommen oder sie hätten vorher schon draufgekommen sein können. Und dann gibst du ihnen nochmal so einen kleinen Vorsprung, indem du sagst, so und jetzt kommen sie drauf quasi, kurz bevor dann die anderen Charaktere auch draufkommen. Und man kann es schon vorausahnen und das ist wie beim Kasperletheater. Habt ihr mal Kasperletheater geguckt mit dem Kasperl und dem Krokodil? Und der größte Spaß ist doch für die Kinder irgendwie, wenn der... Und das Krokodil von hinten kommt und quasi, und die Kinder sehen schon und sagen, ja, das ist ein Krokodil, Krokodil, Kasperle, pass auf. Und der Kasperle ist halt ein bisschen blöd, der sieht es da nicht, dreht sich um, da verschwindet das Krokodil immer und er sagt, was denn Kinder, wo soll denn da ein Krokodil sein? Ich sehe gar kein Krokodil. Und dann dreht er sich wieder zurück und dann taucht das Krokodil wieder auf und die Kinder, Alter, da ist ein Krokodil. So ähnlich ist es ja beim Krimi auch, ne? Also die, man will vorher quasi schon ein bisschen wissen und dann sagen, ja, bist du blöd. Das ist doch genau der Mörder. Jetzt läuft sie ihm da in die Fänge und so weiter. Und ja, das wird aber halt dramaturgisch so angelegt vorher, dass du das vorausahnen kannst. Und dazu brauchst du diese Anker halt. Du musst vorher halt schon unauffällig da was einflechten, diese ganzen Dinge da irgendwo platzieren und so weiter und verankern. Und dann kannst du darauf wieder referenzieren, indem du später sagst, guck mal da, es ist die gleiche Zigarettenmarke, die da auf einmal liegt. Das ist nicht diejenige. Es muss der Mörder sein. Und der Kommissar hat es noch nicht gemerkt und läuft ihm in die Falle. Nein! Spannung, Panik und ich hab's schon vorausgeahnt. Ja, und wie gesagt, da werden solche Mechanismen halt auch angewendet einfach und dazu musst du sie aber vorher platzieren. Also du musst Gebilde erst formen, das Konstrukt quasi, gewisse Sachen, erklärst es aber noch nicht ganz, es kriegt noch nicht ganz diese Bedeutung mit angeheftet und so weiter. Aber du hast schon diese Ankerpunkte, also die Zigarettenmarke zum Beispiel halt. Oder die, ich sollte nicht so viel von Zigaretten reden, falls sich gerade jemand vom Rauchen entwöhnen will. Vielleicht irgendwas anderes, eine bestimmte Blumensorte, die nur er irgendwie anpflanzt und macht. Und das sind diese bestimmten Blumen. Das gibt's auch bei anderen Filmen. Jetzt muss ich gerade fast passen. War das Blade Runner? Mit dem Kranich? Oder war das, welcher Film war denn das? Es gibt doch einen, wo irgendjemand, der Kommissar immer solche aufwendigen Origami-Figuren faltet und so weiter und das immer wieder vorkommt oder ich darf nicht so viele, am Ende sind das ja auch wieder Spoiler, ja, also jedes von diesen Dingern ist ja, wenn man es wirklich dann aus einem echten Film oder einem echten Buch irgendwie zitiert, sind ja genau diese Spoiler, nach dem Motto, du ahnst es vorher nicht und das ist der entscheidende Kniff dann und auf einmal denkst du dir, ach Gott, auf einmal gibt alles einen Sinn, ein Puzzlestück noch, was man bewusst vorenthalten hat und was dann auf einmal klack, alles dann irgendwie in Bewegung setzt und dem Ganzen auf einmal eine neue Bedeutung gibt. Ja, und in der Dramaturgie, also bei so Krimis und so weiter, ist das natürlich so eine Art Spiel, was man, also wenn man es gut macht, quasi dann entsprechend mit dem Zuschauer spielt, dass er eben halt immer so in dieser Spannungserwartungshaltung, dem man gewisse Sachen dann irgendwie dazulernt, schon ahnen kann, vorausahnen kann, aber auch nicht zu sehr vorausahnen kann, nicht, dass es zu platt ist nach dem Motto, ja, das war doch von der ersten Minute an klar ist, wer es ist. Das Problem ist, Menschen sind unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und gerade in diesem Bereich, den ich so gerne mit Neurex A beschreibe, also insbesondere halt vielleicht auch eher Autismusbereich, insbesondere halt die Leute mit dem Systemizing Mechanism, also Pattern Seeker, Mustererkenner, also da gibt es Überlappungen halt zumindest mit Autismus, aber auch in anderen Bereichen, alles so eher so Neurex A, Neurodivergente halt zu verorten. Und die sind zum Teil sehr gut da drin, da gewisse Muster zu erkennen. Die sind vielleicht auch sehr gut da drin, diese dramaturgischen Aufbau zu erkennen. Und die wissen genau, mir wird hier gerade ein Detail gezeigt. Warum wird mir dieses Detail gezeigt? Mir werden ja viele andere Sachen nicht gezeigt. Also ich sehe ja normalerweise auch nicht, wenn Leute da irgendwo aufs Klo gehen. Und da ist ja nicht dauernd, obwohl die dauernd gewisse Sachen machen, kriege ich ja nur einen Bruchteil davon gezeigt. Ich kriege es dann gezeigt, wenn es relevant ist. Müsst mal aufpassen. Wenn im Film jemand aufs Klo geht, dann hat das normalerweise eine Bedeutung. Dann ist es irgendwie wichtig für den dramaturgischen Verlauf, entweder direkt oder später. Genauso andere Details. Warum sehe ich dieses Detail? Dann kann ich sagen, es wird später noch wichtig werden. Warum wird es wichtig werden? Naja, weil da wahrscheinlich eine besondere Bedeutung dran geknüpft ist. Okay, wenn da eine besondere Bedeutung dran geknüpft ist mit dieser Person, dann hat die wahrscheinlich eine wichtige Funktion noch. Was könnte die sein? Naja gut, das könnte der Mörder sein. Ja, wahrscheinlich, jetzt geben wir die Hypothese mal weiter. Bestätigt sich. Ja, okay. Lange bevor Großteil der Zuschauer es weiß, wissen dann manche Neurodivergenten, ja, das ist ganz klar, wer der Mörder ist. Und wenn du mit so Leuten guckst und selber aber nicht diese Fähigkeit hast, dann kann das blöd sein, weil dann spoilern die dir alles. Gleichzeitig langweilen sie sich dann und sagen, ja, das ist doch langweilig, der Tatort, der war ab Minute 10 war es schon durchschaubar und ja, können wir bitte vorspulen, um zu sehen, ob es wirklich so ist. Ja, ist es wirklich so, alles klar, abgehakt, fertig. Oder müssen wir das jetzt noch ganz angucken? Ich weiß doch eh, wie es ausgeht. Dann ist der Film langweilig. Für jemand anderem aber, der es nicht so ganz schnell durchblickt irgendwie, da ist es der genau richtige Spannungsbogen, da passt das Ganze. Was passiert dann manchmal? Ich schweife ab, ich weiß, aber um das noch kurz zu sagen, also Leute, die sowas halt sehr schnell durchblicken, die langweilen sich, sind sie trotzdem gezwungen, da irgendwie mitzugucken und wollen sie konform bleiben, dann fangen sie an, das Handy auszupacken und fangen an, die ganzen Hintergründe zu recherchieren zu den Personen dort und so weiter. Also sich selber quasi neue Spannungsbögen und interessante Bereiche zu schaffen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Keine Ahnung mehr. Nein, doch, ich weiß es. Und zwar, was passiert jetzt eigentlich? Naja, die Idee ist eigentlich, um so einen Überraschungseffekt, um so etwas Tolles zu erzielen, baue ich vorher ein Konstrukt auf. Ich schaffe quasi dieses Gesamtkonstrukt, was gar nicht so leicht ist vielleicht zu erzählen, wo ich ein bisschen mehr erzählen muss und so weiter, und mache es dann referenzierbar. Das heißt, ich setze irgendwelche eben Ankerpunkte, Referenzen, Symbole, mit denen ich das wieder aufrufen kann, mit denen ich das dann leicht irgendwo einbauen kann als Puzzlestück. Also ich konstruiere mir vorher quasi schon ein fertiges Teil, das hat aber noch keine Bedeutung, und dann kann ich es leicht später irgendwo in die Story einbauen. Soweit verstanden? Das ist das Prinzip, wie eigentlich viele solche wichtigen dramaturgischen Wendungen passieren. Und für dich als Zuschauer ist es dann nicht ganz so verstörend quasi, weil du ja weißt, dieses Teil gibt es schon. Das ist vorher schon konstruiert worden. Das liegt da schon irgendwo rum. Das sind manchmal auch irgendwelche grotesken Erfindungen irgendwie halt in Science-Fiction-Bereichen, wo halt irgendwie eine neue Technik oder neue Sachen eingeführt werden. Aber die werden halt vorher langfristig eingeführt, an der Stelle, wo es nicht so ganz wichtig ist, und später werden sie benutzt und sagen können. Und weil es diese Technik gibt, die wird jetzt hier eingesetzt und zack, bumm, ist auf einmal alles anders. Und weil sie so neu ist, hast du vielleicht auch gar nicht daran gedacht, dass man ja dafür logischerweise verwenden kann, weil das geht ja nur in der Welt dort, nicht uns hier. Aber immer ist es so, dass du quasi ein Konstrukt aufbaust, ein Gedankenkonstrukt, und das irgendwie referenzierbar machst, durch ein Symbol oder einen Namen zum Beispiel. Und das Gleiche machen wir nun, wenn wir halt einen neuen Begriff bilden. Also wenn ich sage Neurex A, dann sagt er erstmal, was ist denn das für ein Scheiß? Das, keine Ahnung, verstehe ich doch nicht. Also muss ich es erklären. Ich muss einen neuen Begriff bilden, muss das erklären, kann eine ganze Episode drauf verlabern quasi, indem ich über diesen Begriff schwätze. Ihr könnt euch die Episode gerne anhören. Und dann kann ich es referenzieren. Da kann ich quasi einfach sagen, guck mal, und das ist Neurex A. Und dann sagt ihr, ach ja, stimmt, ja, das hatte ich ja schon verstanden. Gut, ja, dann ist das Neurex A, alles klar. Also, das nennt sich auch Chunking. Ja, wobei es ein bisschen aus anderen Bereichen auch kommt. Also es ist nicht ganz präzise, aber ich erkläre es vielleicht mal allgemeiner. Indem wir solche Begrifflichkeiten bilden, können wir auch größere Konstrukte irgendwo leichter wiederverwenden. Und bei uns im Arbeitsgedächtnis ist es insgesamt so, dass wir nur eine gewisse Anzahl an irgendwie so Begriffskonstrukten gleichzeitig behalten können. Also, um es wieder ganz einfach am Einkaufszettel zu machen. Wir haben halt Begriffskonstrukte, zum Beispiel Eier, Milch, Mehl, Zucker, Salz, sonstige Sachen. Das sind alles Begriffe. Da können wir uns was unter vorstellen und wir brauchen halt jeweils einen so einen Slot, eine so eine Einheit quasi, wenn wir uns einen von diesen Begriffen merken wollen. Da können wir normalerweise, wenn wir nicht irgendwelche Tricks und Hilfsmittel irgendwie anwenden und das in irgendwelche anderen Strukturen wieder mit einbetten können, dann haben wir normalerweise in unserem Gehirn nur eine begrenzte Anzahl solcher Slots. Beim Computer, bei der CPU würde man von Registern sprechen. Da gibt es eine gewisse Anzahl an Registern, wo man sowas drin speichern kann und jedes Register kann halt einen Zahlenwert enthalten. Und dieser Zahlenwert ist vielleicht dann eine Referenz irgendwo hin, also ein Begriff quasi, ein Wert. Ja, unser Computer, der hat unter Umständen auch ein bisschen mehr Register, gibt aber auch, also früher hatten die relativ wenig, vielleicht haben sie, wie ich noch Informatik hatte und wir dann in theoretischen Sachen da irgendwie was gemacht haben, da waren das vielleicht dann halt, keine Ahnung, 16 Register oder sowas. Beim Menschen sind sogar noch weniger eigentlich vom Prinzip her, nämlich, ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, auf die Tagesform und darum, was für ein Neurotyp du auch bist, das hängt auch damit zusammen. In der Psychologie ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass es so circa 7 Elemente sind, die man sich maximal so gleichzeitig merken kann. Es gibt auch Leute, die können sich nur 5 merken, es gibt Leute, die können sich vielleicht 9 merken oder 10. Oder wenn sie gut drauf sind, halt können sie an dem einen Tag sich 10 merken, das andere Mal sind es vielleicht nur 5. Kann auch passieren, ja? Also es ist nicht immer ganz gleich. Aber es gibt so eine gewisse Anzahl an Begrifflichkeiten. Und du richtest viele Sachen im Usability-Bereich auch eher so aus, dass du sagen kannst, naja, nicht zu viele Elemente. Idealerweise vielleicht sogar nur 3 bis 5 oder so. Das ist eine gute Größe, die kannst du gut handhaben, da passt noch was anderes nebenbei irgendwie rein. Also nicht ein neues Element verdrängt ein anderes. Ihr kennt den Witz bei Al Bundy, falls ihr das mal geguckt habt. Ich habe es nicht intensiv geguckt und ich habe es bestimmt schon mal erwähnt. Der kann sich, glaube ich, irgendwie nur 3 Sachen merken oder sowas und jede neue Erinnerung quasi würde eine alte verdrängen irgendwie. Also zumindest ist das so ein kleiner Running Gag, der da vorkommt. Und ja, so ein bisschen ist es aber tatsächlich so, dass man, wenn man im Arbeitsgedächtnis, also auf deinem Tisch von der Bibliothek sozusagen, wo die Bücher und so weiter sind, da passen halt nur eine gewisse Anzahl an solchen Büchern oder Artikeln halt irgendwie drauf. Und das sind halt so circa 5 bis 7 oder sowas bei den meisten Menschen. Ja, aber es gibt ja wesentlich kompliziertere Dinge irgendwie. Wie kommen wir denn damit dann klar? Also wie können wir denn mit größeren, komplizierteren Konstrukten überhaupt umgehen? Und da ist halt der Trick, dass wir halt das konstruieren müssen. Das heißt, wir bauen uns aus einer überschaubaren Anzahl an Dingen etwas auf, verknüpfen die miteinander, bauen da ein größeres Konstrukt daraus und geben diesem Gesamtkonstrukt dann einen Namen. Und dann ist es wieder ein Konstrukt. Bedeutet also, wenn du ein Rezept hast, ja, wo du dir die ganzen einzelnen Zutaten merken musst. Und da musst du ja nicht nur merken, ich brauche Eier, Milch, Zucker und so weiter, sondern du musst ja auch noch merken, wie viel davon und so weiter. Das ist schon eine kompliziertere Information eigentlich. Könnte man darüber philosophieren, wie viele solche Speicherplätze dann belegt werden, wenn du dir merken musst, 200 Gramm Zucker und 250 Gramm Mehl und wie hängt das alles zusammen? Könntest du es dir visuell vielleicht merken, aber im Arbeitsgedächtnis wirklich, um damit zu operieren, das nicht durcheinander zu werfen, wird schon schwieriger. Und jetzt könntest du aber auch merken, du lernst einmal akribisch quasi so einen Basisteig, sage ich jetzt mal. So ähnlich machen Kochbücher das ja auch. Also du brauchst einen Mürbteig, Standardrezept, ist vorne erklärt. Da sind immer die gleichen Zutaten drin und die werden dann nur ergänzt. Und wenn du jetzt weißt, ich will einen Mürbteig machen, pro Portion Mürbteig brauche ich diese Anzahl an Dingen. Dann ist das für dich eine Information. Den Rest kannst du dir dann konstruieren oder eben als Zusatzelemente dazuhängen. Also, ich brauche einen Mürbteig, aber ich will es ja nicht eine Portion machen, sondern ich will ja 10 Portionen machen. Hä, macht man das bei Mürbteig oder bei Kuchen so? Aber bei anderen Rezepten funktioniert so. Pfannkuchen vielleicht, ich meine, das hat ähnliche Zutaten. Auch wenn ich es jetzt nicht genau im Kopf habe. Aber ich sage, okay, für eine Person, für Pfannkuchen brauche ich so und so viel. Das habe ich irgendwann im Kopf, da habe ich genau die Zutatenliste und dann weiß ich, ich will heute aber Pfannkuchen machen für 5 Personen. Dann kann ich mir konstruieren und kann sagen, dann muss ich es halt mal 5 nehmen, die ganzen Sachen. Oder ich sage, ich will Pfannkuchen machen, aber mit einer Variante, wo ich noch was anderes mit reinpacken muss oder reinbacke. Also merke ich mir, ich mache Standard-Pfannkuchenteig plus Nutella. Jetzt kriegt ihr Hunger und ich auch. Auch nicht günstig. Immer mich mit meinen Beispielen. Aber so konstruiert man sich Dinge zusammen. Und so macht's die Informatik tatsächlich, aber so macht's auch der Mensch in seinem Kopf. Und viel von der Informatik hat sich letztlich daran orientiert, wie der Mensch auch in seinem Kopf funktioniert und hat diese Sachen auf eine logische Weise nachgebildet, dass sie für den Menschen greifbar werden. Das heißt, Informatik macht es nicht so, wie der Computer es am idealsten braucht, sondern wie der Programmierer es am idealsten braucht, der Entwickler, der diese Dinge konstruieren muss. Das ist die Idee davon. Deswegen hat Informatik und Psychologie viel miteinander zu tun. Ja, es ist übrigens auch ein Grund, wieso die Fächerkombination eigentlich gar nicht so absurd ist, wie sie vielleicht klingt. Und auch dazu mal mehr. Das Prinzip davon ist also, wir bilden Konstrukte und geben ihm dann einen Begriff, also machen einen Begriff. Und Begriff kommt ja wirklich von begreifen oder Griff oder greifen. Also ich kann da irgendwo anpacken und dann habe ich ein Gesamtkonstrukt, was dahinter ist. Das kann ich jetzt aber auch irgendwie verwenden, also indem ich sage, okay, ich habe größere, kompliziertere Dinge und mache mir die jetzt in so übersichtliche Häufchen quasi, die ich dann wiederum in einen so einen Chunk geben kann. Also man spricht zum Teil eben auch von so Chunks und das gibt's zum Beispiel aus verschiedenen Forschungsfeldern auch. Ein schönes Beispiel davon ist, was man auch in der Literatur findet, Schachspiele. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so dran erinnern könnt, es sind 8x8 Felder. Ne? Es gibt die Hälfte der Felder ist mit Figuren besetzt, normalerweise. Davon wieder die Hälfte weiß, die andere Hälfte schwarz. Da gibt es verschiedene Figuren. Also ich habe jetzt mal auf jeder Seite 8 Bauern und dann gibt es die meisten Figuren ansonsten paarweise, also mit Läufern, Türmen, dann den Springer, die gibt es auch paarweise und dann gibt es jeweils einen König und eine Königin. So. Also sind schon eine Menge verschiedener Figuren und eine ganz schöne Menge an Feldern und entsprechend die Kombinationen zwischen den verschiedenen Feldern und Figuren, also da gibt es wirklich sehr viele. Könnte man jetzt ausrechnen, ist aber halt einfach eine sehr große Zahl. Und auch die Einzelinformationen sind ja sehr viele. Also sich auf einem Spielfeld zu merken, gerade wenn halt noch sehr viele Figuren am Anfang halt da sind, aber die schon einige Bewegungen gemacht haben, zu merken jetzt, wie diese Figuren alle stehen, ist schwierig. Ja, das sind deutlich mehr als diese 5 bis 7 Einheiten. Das sind auch mehr als 20 Einheiten, die ich da im Kopf haben müsste. Das ist für die meisten Menschen so gar nicht möglich. Die könnten es nur wirklich mit Hilfskonstrukten und so weiter machen. Dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Wo man sich quasi in andere Strukturen was einbettet. Das kann man versuchen. Ja, diese vielen komplizierten Beschreibungen quasi, die da möglich sind und was ich mir da alles merken müsste, um eine so eine Stellung auf dem Schachbrett mir zu merken. Das würde für die meisten Menschen nur mit irgendwelchen Tricks gehen, wenn überhaupt, dass man sich das merkt. Und da bräuchte man sehr lange dazu und es ist schwierig. Schachspieler aber, also die wirklich viel Schach spielen, also die da Profis drin auch sind, die können das. Und die tun sich damit noch gar nicht so besonders schwer. Und die verwenden 2 verschiedene Techniken dabei. Diese 2 Techniken, die sie da verwenden, die verwenden sie aber weitgehend intuitiv eigentlich. Das ist kein unbedingt angelernter Trick oder so. Und die eine ist halt, dass sie konstruierend rangehen quasi. Also, dass sie wissen, es gibt eine gewisse Zugfolge oder es gibt eine gewisse Logik, zum Beispiel, wie man Eröffnungen spielt. Das heißt, sie lernen einmal so eine typische Eröffnung, also die sizilianische Eröffnung zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie die geht, aber ich habe den Begriff schon mal gehört. Dann ist es ein Begriff, den sie bilden, wo sie wissen, wie diese Figuren ziehen, wie sich das konstruiert, oder wissen vielleicht auch, okay, und davon gab es eine Variante, da hat dann der König anders gezogen als das, und dann können sie das wieder zusammen konstruieren. Also gehen von ihrem Grundzustand und mit dieser Zugfolge aus und wissen, an einer Stelle hat sie es anders, und dann können sie es alles wieder zusammenbauen, müssen aber quasi das halt nachverfolgen, um diesen Stand dann halt wieder rekonstruieren zu können. Und das Zweite ist, dass es halt auch bestimmte Stellungen gibt, die bestimmte Namen bekommen haben. Das ist nur für einen Bruchteil der möglichen Stellungen natürlich der Fall. Aber bestimmte Stellungen haben einen Begriff bekommen. Das heißt, die haben sich die einmal gemerkt, haben sich oft damit auseinandergesetzt, haben da die ganzen Zusammenhänge analysiert, immer wieder durchgedacht. Also hat sich ein komplettes Bild im Gedächtnis irgendwann gebildet. Und dann haben sie dem einfach einen Namen gegeben. Und wenn es vorher gut geklappt hat, das im Gedächtnis zu verankern und sie dann diesen Namen dafür haben, dann können sie über diesen Namen jederzeit wieder diese komplette Stellung abrufen. Das heißt, eigentlich müssen sich dann im Arbeitsspeicher nur eine einzige Information merken, nämlich dieses Kürzel quasi, diesen Begriff, diesen Shortcut sozusagen, um diese gesamte Stellung wieder zu rekonstruieren, also abzurufen eigentlich. In dem Moment müssen sie sich nicht mal rekonstruieren. Ja, und man muss natürlich fairerweise auch nochmal dazu sagen, alle theoretisch, oder nein, und nicht mal so, sondern alle Varianten, wie ich da irgendwie Figuren auf diesem Schachbrett anordnen könnte, kann ich im normalen Schachspiel eigentlich gar nicht erreichen. Da gibt es halt gewisse Konstellationen, die gehen so gar nicht. Also Bauern können halt nicht rückwärts gehen zum Beispiel halt. Also die können zu den bestimmten Feldern gar nicht hinkommen. Aber es gibt halt auch viele Varianten quasi, die sehr selten vorkommen, sehr unwahrscheinlich sind oder irrelevant sind oder zumindest sehr abnorm werden. Insofern ist es schon mal ein bisschen eingeschränkt. Und viele von diesen Hilfsmitteln kann sich halt jemand, der viel Schach spielt, diese ganzen Regeln auch überblickt und so weiter, halt auch zunutze machen, um das halt deutlich einzuschränken, was da halt ist. Ist aber immer so, dass man sagt, diese Hintergrundinformationen wird benutzt, um halt komplexe Muster abzurufen oder um komplexe Produktionsregeln darauf abzurufen. Also wie quasi aus die Einstellung mit einer gewissen Produktion dann etwas anderes erfolgt. Also ein Beispiel, ich habe eine bestimmte Stellung, die ergibt sich aber durch die sizilianische Öffnung, dann muss ich zwei, drei Züge irgendwie anders denken und dann macht die weiße Seite eine Rochade irgendwie. So, Rochade ist halt ein bestimmter Zug, wo der König zieht und dann mit dem Turm wechselt und so weiter, also wo mehrere Figuren bewegt werden. Ja, das ist was, das kann ich mit einem Begriff trotzdem halt irgendwie umfassen, ist aber halt doch eine Positionswechsel von mehreren Figuren. Ja, und so kann ich das halt kombinieren und kann dann sagen, okay, mit nur fünf Informationen vielleicht oder sowas, kann ich mir diese komplexe Struktur wieder erarbeiten und wieder herholen. Und ihr merkt, wo das hinläuft, oder? Also wenn man mit bestimmten Dingen halt operieren will, also man damit umgehen will, mal gedanklich damit konstruieren will und sagen können, okay, wie hängt was mit was zusammen, muss ich mir solche Strukturen im Kopf bauen. Also das sind Assoziationsstrukturen, das sind Funktionen, also wie komme ich von dem einen zum anderen, wie hängen Dinge miteinander zusammen, wie sind Kausalverknüpfungen, was sind Ähnlichkeiten da drin, was kann ich generalisieren, also was ist gleich, also zwei verschiedene Untertypen quasi, die sich in gewissen Aspekten unterscheiden, aber auch viele große Ähnlichkeiten haben. Ja, das ist auch alles Begrifflichkeiten, die ich sowohl in der Psychologie als auch in der Informatik habe und verwende. Dadurch überlappt sich vieles. Und das sind einfach solche Grundmechanismen, die ich halt benutze im Gehirn ständig. Und wodurch ich dann halt auch mit relativ wenig Elementen, die ich halt da im Kopf habe, halt auskomme. Ein Prinzip davon ist es zum Beispiel, Geschichten zu erzählen, dass ich sagen kann, okay, überleg mal, du kannst lauter Emojis, musst du dir merken und so weiter. Und diese Emojis, ja, die alle einzeln sich zu merken, eine gewisse Anzahl weißt du noch, aber dann wird es schwierig. So, und wenn du halt da gewisses Konzept quasi drauf anwenden kannst, dass du sagen kannst, da ist ein Gesicht und erstmal ist er sehr neutral, dann lacht er. Und dann fängt er aber an, total zu lachen und dann weint er oder sowas. Und dann kannst du den Verlauf ja irgendwie beschreiben oder kannst auch größere Sachen mitbilden oder kannst dann wirklich sagen, keine Ahnung, dieses Gesicht, das kommt Also wenn du einfach Regeln zum Beispiel drauf finden kannst, also sagen kannst, dieses Gesicht irgendwie dreht sich irgendwie einmal im Kreis. Gibt's Emojis in allen Varianten, Winkeln? Mir fällt jetzt kein ganz gutes Beispiel ein. Aber wenn ich in der Lage bin, solche Regeln, solche vereinfachenden Regeln zu finden quasi, dann habe ich wieder eine Chance quasi auch Sachen vereinfachend im Kopf abzuspeichern. Das ist diese gesamte Informationstheorie oder auch die Kognitionswissenschaften beschäftigen sich sehr stark damit. Und ja, das spielt dann auch wieder eine Rolle natürlich in der Informatik, aber auch ein bisschen KI und anderen Bereichen. Und sowas kann ich mir aber auch zunutze machen, indem ich zum Beispiel sage, ich lerne jetzt, das habe ich lange Zeit sehr viel gemacht, jetzt habe ich nicht mehr ganz so viele Anwendungsfälle dafür, wo ich das so direkt verwende, aber wenn ich bestimmte Stoffinhalte lernen muss, habe ich mir die versucht, auf Karteikarten zu schreiben. Die sollten schon ordentliche Größe haben, dass man auch schön drauf malen kann, also man nicht alles akribisch vollkritzelt da ins Kleinste, aber so Schaudiagramme machen kann. Da konnte ich auch visuell arbeiten oder mit Strukturen eben arbeiten, die auch gewisse räumliche Aspekte mit beinhaltet haben, gewisse strukturelle Zusammenhänge. Und ja, habe da so eine gewisse Idee quasi halt aufgeschrieben. Also ich habe aus den Sachen, die ich lernen sollte quasi, eine gewisse Idee extrahiert. Muss das quasi also schon mal umformen im Gehirn, das ist schon mal super, weil ich es an meine eigenen Denkroutinen quasi ein bisschen anpasse, also an das, was ich gut mir vorstellen kann, was ich gut verknüpfen kann, wo ich auf mir schon bekannte Denkmuster quasi aufsetzen kann und es auf deren Basis quasi dann nochmal für mich griffig und kompakt erkläre, dass es in sich auch möglichst geschlossene Information ist. Die packe ich auf eine Karteikarte. Gut, und jetzt könnte ich dem Ganzen noch einen Namen geben, wenn ich es referenzieren muss, aber eigentlich reicht es mir schon, das quasi als Informationskonstrukt quasi auf einer Karteikarte zu haben und dieses Informationskonstrukt dann halt auch als solches immer wieder irgendwo ablegen, aufrufen zu können, zu wiederholen zu können. Das heißt, wenn ich danach dann durch diese Karteikarten durch bin, dann habe ich im Prinzip diese Karteikarte gesehen, habe am Bildschirm erkannt, ja, okay, das Konstrukt weiß ich, also die mein Gekritzel auf dem Notizzettel, was ich kaum lesen kann, aber reicht quasi, um das Konstrukt in meinem Gehirn, was ja letztlich das Entscheidende ist, nicht das Gekritzel auf der Karteikarte, wieder heraufzuholen und zu erinnern und dann die weiteren Informationen auf der Karteikarte, damit konnte ich es nochmal abgleichen, konnte sagen, ja, ja, das weiß ich ja, das ist ja genau, das ist da und dort und ach, da habe ich was vergessen, guck mal. Also das kannst du mal durchdenken, nochmal verifizieren. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich so ein Anker, so ein Erinnerungsbild zu einer bestehenden Struktur, die in sich aber für mich griffig ist und im Kopf behaltbar ist und auf die ich immer wieder referenzieren und zurückkommen kann. Und kann dann aber hingehen und kann sagen, okay, gewisse Karteikarten machen für mich Sinn, dass ich sie nochmal öfters wiederhole, weil die kann ich nicht so gut, dann kann ich das umsortieren halt leicht in diesen Informationseinheiten. Würdest du sagen, kann ich schon ganz gut, die lasse ich weg. Oder in manchen Fällen, wenn man gerade an irgendwas auch konstruktiv weiterarbeiten will, also wenn es nicht nur um Lernen, auswendig lernen und so geht, kann ich so Karteikarten natürlich auch benutzen und sagen, ich habe ein Konstrukt, das ist eine Begriffseinheit, wo ich ein bisschen was beschreibe, die kann ich jetzt auf den Tisch legen und kann sie in Kombination mit weiteren Karten halt da irgendwie gruppieren, irgendwie anlegen, kann da draus wiederum aus den Karteikarten ein größeres Konstrukt bauen oder da Sinnzusammenhänge darstellen und so weiter. Also ich kann quasi aus größeren, komplexeren Einheiten die zusammenfassen quasi in einem Punkt, in einer Einheit und kann mit denen wie auf so einem Spielfeld mit den Figuren quasi rumrutschen. Spielfeld war jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, weil es nicht wieder um Schach geht, aber ich kann diese Karteikarten quasi als Elemente benutzen und die haben in sich aber immer eine größere Vielfalt, eine komplexere. Das kann ich da drauf schreiben, kann es aber auch nur an Andeutungen machen und den Rest habe ich halt im Kopf. Also ich sehe die Karteikarte. Vielleicht arbeite ich auch irgendwann nur noch mal mit Symbolen. Also das heißt, ich habe nur noch Karten, wo gewisse Symbole drauf sind oder gewisse Begriffe drauf sind, die eindeutig bei mir im Kopf mit weitergehenden Sachen verknüpft sind. Und an der Stelle wird es halt auch wichtig, halt, ich sag mal, Leuten bestimmte Begrifflichkeiten auswendig lernen zu lassen. Weil ich dann halt in dem weiteren Bereich, wo ich ihnen was versuche zu lehren, beizubringen, lernen. Man kann anderen Leuten ja nichts lernen, man kann ihnen nur Informationen darbieten. Wie sie es dann umsetzen, müssen sie selber wissen. Aber ich kann auf die Begrifflichkeiten aufsetzen. Ich kann dann halt wieder sagen, okay, pass mal auf, Glück hängt so zusammen mit Motivation und mit anderen Sachen. Und ja, du hast das Konstrukt davon aber schon verstanden. Und ich muss das nicht im Einzelnen alles ausführen, sondern kann mich halt darauf beschränken, diese kleinen Elemente zu verwenden. Und den Rest hast du im Kopf, weil du es vorher schon gelernt hast. So funktioniert ja aufbauende didaktische Wissensvermittlung. Und natürlich ist es sehr hilfreich, wenn man eine konsistente Definition von diesen Begriffen hat, die auch konsistent verwendet, was ich nicht immer schaffe, aber hoffentlich oft, auch einheitlich verwendet. Das heißt also, wir quasi die gleiche Definition, das gleiche Konstrukt dazu im Kopf haben, du und ich, weil ansonsten sage ich vielleicht Glück und du denkst dann was ganz anderes als ich, nämlich an den Lottogewinn und denkst dir, ja, manchmal habe ich Glück, manchmal küsst mich der Zufall und ich habe hier Glück. Und ich sage, nein, Glück meinte ich eigentlich mehr so die Emotion irgendwie. Und dann sagst du, ach so, jetzt verstehe ich überhaupt deine ganze Frage. Ich habe dich die ganze Zeit missverstanden hier an der Stelle. Also das wäre jetzt ein Missverständnis quasi, was blöd wäre. Und deswegen ist es aber halt auch wichtig, dass man zum Beispiel im Software Engineering hast du den Bereich, aber halt auch in der Psychologie oder im ganz normalen Kommunikationsumfeld, was ja letztlich auch nur eine andere Variante eigentlich von dem ist, was wir in der Psychologie und in der Informatik oft haben, dass du dort versuchst, ein gleichartiges Verständnis von Begriffen zu finden. Das ist ja das, was Sprache eigentlich ausmacht. Und wiederum der gesellschaftliche Kontext dazu, dass man sagen kann, durch den gleichen gesellschaftlichen Kontext bekommen die Worte, die wir verwenden, eine gleiche Semantik. Also Semantik heißt Bedeutung. Wieso sage ich nicht Bedeutung? Semantik ist in dem Kontext, wird gerne verwendet als Fachbegriff. Ja, also wieder ein Begriff, mit dem wir halt gewisse Dinge ausdrücken können. Und wenn wir die gleiche Semantik dahinter haben, aber da hängt halt oft ein kultureller Kontext dahinter, das ist nicht ganz so trivial vielleicht, haben wir die gleichen Vorstellungswelten, die wir dann miteinander verkoppeln. Und ich sage nur einen Begriff und du hast gleich die passende Assoziation dazu im Kopf, dann verstehen wir uns. Dann klappt das. Hast du andere Assoziationen dazu im Kopf? Gibt es vielleicht ein Missverständnis? Gibt es verschiedene Bedeutungsebenen und Bedeutungsvarianten von dem Begriff? Hängt es halt davon ab, quasi welchen du benutzt und welchen ich gemeint habe? Oder wir müssen halt durch redundante zusätzliche Informationen das halt plausibel machen, quasi welchen von denen ich wohl gemeint habe und welchen nicht. Ja, das war jetzt einmal so kurz Kommunikation und Sprache, aber letztlich für unser eigenes Denken, das funktioniert ja genauso. Eine Unterstellung ist ja immer, dass Fachbegriffe oder Fachsprache dazu dient, damit andere da nicht mitreden können. Ja, das kann tatsächlich passieren, aber es ist selten die Intention. Eigentlich ist es halt mehr so ein Nebeneffekt davon, dass ich mir neue Begrifflichkeiten schaffe, dass ich diese Begrifflichkeiten auch vielleicht präziser in bestimmten Bereichen halt irgendwie verwende auf eine gewisse Weise, damit andere Sachen viel genauer ausdrücken kann. Und jemand, der aber diese ganzen Begrifflichkeiten halt nicht kennt, der sagt nur, keine Ahnung, lauter neue Worte. Das ist wie, wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde, mit neuen Worten, die ich mir ausgedacht habe, zu reden, die vorher nicht einführe, nicht erkläre, ihr diese Konstrukte nicht im Kopf habt und ich dann wirklich sage, Quabbelkopf, Quatsch, Krakatak, Maknak, Bak, Badegua, Kadawadiyaknak, Gwia, Gwani, Nikbabai, Nomudikadama. Habt ihr verstanden, oder? Nee, habt ihr nicht verstanden? Kann man auch nicht verstehen, weil ich diese ganzen Worte nicht eingeführt habe. Ihr habt keinen Bezug dazu gehabt an der Stelle. Das ist auch keine Fremdsprache, die ihr schon mal irgendwo gelernt oder gehört haben könntet, die irgendjemand übersetzen kann. Also, da funktioniert das halt dann nicht. Ja, und wie gesagt, also wir verwenden Worte und Begriffe und Sprache halt normalerweise auf eine Weise, wo wir davon ausgehen, dass der andere halt ausreichend ähnlichen Dekodierung halt irgendwie hinkriegt. Aber die ist halt meistens nicht perfekt. Bleiben wir mal bei für uns selber geschaffenen Begriffen und Symbolen, kann man das natürlich noch anders verwenden. Und um den Schlenker vielleicht zu machen, mein Gott, die Folge ist schon wieder ganz schön lang geworden, Entschuldigung diesen Einwand, ist es so, dass auch im therapeutischen Bereich es durchaus hilfreich sein kann, solche Symboliken einzuführen. Also zum einen ergeben die sich ja an manchen Stellen oder man benutzt Symboliken, die schon irgendwie vorgeprägt sind, wie den Helden, den ja, oder Rollen auch, sind im Prinzip auch solche Begriffe, wo dann bestimmte weitere Personen hinter einer bestimmten Rolle stehen. Also die Vaterrolle, sagt man doch auch. Das muss nicht zwingend nur der Vater sein, sondern es kann auch eine väterlich empfundene Figur sein, die ähnliche Aspekte irgendwie mit abdeckt oder so. Oder Mutterrolle, mütterliche Rolle oder Kindrolle oder dergleichen. Da assoziieren wir weitere Attribute quasi hinein und weitere Zusammenhänge zwischen diesen Rollen vor allem werden damit leicht modelliert. Ich kann aber auch ganz neue Symboliken erschaffen. Ich kann aber natürlich auch die Diagnosebegriffe verwenden. Ja, das ist das, was man ja gerne macht, wo man sagt, aber es ist halt eigentlich nur für die Diagnostik gedacht gewesen, wo ich dann halt danach irgendwelche Heilpläne und Therapien und Kassenübernahmen und so weiter habe und das erklärt den Rest gar nicht. Schaffe ich mir aber eigene Symbole oder eigene Begriffe, sage ich halt, ich habe sowas wie VAST, also als Oberbegriff für ADHS und andere Dinge, die halt nicht eine Diagnose, nicht eine ADHS-Diagnose kriegen. Oder schaffen wir sowas wie Neurex A, die halt dann noch mehr umfassen, kann ich das halt selber wählen. Und im Therapeutischen jetzt für mich selber kann ich natürlich eine Erkenntnis, die ich habe, also wo ich für mich in meiner Gesprächstherapie langwierig auf ein bestimmtes Muster, ein Konstrukt komme, was der Therapeut vielleicht schon auch einigermaßen erkennen und greifen kann, aber was vor allem der Patient selber halt ja im Kopf hat als Konstrukt und sagt, ja, stimmt, ich habe ja immer das gleiche Muster und so weiter. Der Therapeut hat vielleicht auch eine gewisse Idee davon, welche Muster so typischerweise vorkommen oder kennt das. Idealerweise einigen die sich aber irgendwann auf so ein Modell oder so ein Muster, können das auch im Detail dann durchsprechen und können dann eine relativ große Überlappung finden und können dieses Muster dann irgendwie benennen. Also können dem quasi dann einen Begriff zuordnen, können damit einen Anker schaffen, können einen Chunk bilden und dann können sie dieses Muster leichter wieder referenzieren. Sie können sich es auch leichter merken und sie können es auch auf eine Karteikarte oder irgendwas anderes schreiben und können dann sagen, guck mal, das legen wir auf die Habenseite. Das haben wir uns jetzt schon erarbeitet quasi. Dann hat man später irgendwann mal so eine Sammlung an so Dingen. Was waren denn unsere Erkenntnisse? Was waren die Muster, die wir gefunden haben? Was sind die Zusammenhänge, die wir gefunden haben? Jetzt gehen wir die nochmal durch. Und in dem Moment, wo du das quasi nochmal leicht durchgehen kannst, leicht diese ganzen Sachen in Erinnerung rufst, kannst du sie auch leichter wieder mit neuen Erkenntnissen, die du in der Zwischenzeit hattest, verknüpfen. Also kannst eher sagen, ja guck mal, damals habe ich ja schon die Erkenntnis gehabt, dass ich immer quasi, dass ich ein Strukturproblem habe. Ja hier, das habe ich symbolisiert durch zerfließende Bauwerke. Kennt ihr diese, ist das Dali mit den zerfließenden Uhren und so weiter? So, sowas kann ja sinnbildlich dafür stehen, dass du sagen kannst, du hast ein Strukturproblem. Also dir entgleiten oft die Strukturen. Also du lebst in den Tag hinein und dir fehlt die Struktur und dann am Ende weißt du gar nicht, was du wie gemacht hast und du bräuchtest mehr Struktur von außen oder sowas. Dann kannst du das in so zerfließenden Dali-Figuren oder so machen. Und dann ist das ein Symbol, ein Bild. Das muss noch nicht mal Worte sein. Dieses Bild kannst du dir auf eine Karteikarte machen. KI lässt grüßen, die kann insofern sowas heute bauen und hast du nicht mal mit irgendwelchen Urheberrechten ein Problem. Und du kannst es dir vor allem für die Bilder, also die Symbole machen, die du brauchst. Lässt dir mal 100 Bilder generieren vielleicht und pickst dir das Schönste dafür raus, wo du sagen kannst, ja, das symbolisiert das am besten für mich, das ist griffig, da kann ich mich sofort dran erinnern, zack, bumm. Und dann hast du das in dir gespeichert und kannst damit umgehen und kannst es dir auf einen kleinen Haufen legen und dann kannst du das irgendwann anfangen zu sortieren und kannst sagen, guck mal, ich habe da ein Strukturproblem, ich habe dieses und ich habe jenes. Und da fängst du es an, irgendwann zusammenzubauen und zu korrelieren und sagst, ja, guck mal, jetzt gucken wir mal von der Diagnostik an, von den Symptomkriterien und so weiter. Korreliert da irgendwas irgendwie? Wo man sagen kann, ja, also du hast bei der Diagnose hast du auch sowas, das bedeutet das. Und dann sagst du, okay, das ist ja interessant, da habe ich ja eigentlich ein Bild dafür, da habe ich ein Symbol dafür. Das trifft ja auf mich zu. Wo man sagen kann, ach schön, aber das hast du dir vorher völlig unabhängig davon erarbeitet. Okay, kommt dir vielleicht vor, kann sein. Oder kannst später darauf zurückkommen, kannst nach ein oder zwei Jahren sagen, ja, wie sehr ist denn das noch? Hast du das noch? Wo sagen wir, nee, stimmt, da habe ich jetzt gar nicht mehr so dran gedacht, weil eigentlich habe ich das gar nicht mehr. Also das hat sich wohl gelöst. Aber du hast es trotzdem noch als Bild quasi konserviert, als Begrifflichkeit bei dir und wieder zugreifbar gemacht. Das ist kein so ein verwirrendes Chaos, was irgendwo in deinem Kopf ist, wo du sagen kannst, nach zwei Jahren Therapie, keine Ahnung, was sie da alles erzählt haben, was da alles war und wie wir das strukturieren und wie wir es herkriegen. Nee, da kannst du dir schön nochmal die ganzen Bilder, kannst sagen, pass mal auf. In dieser Sitzung habe ich mir die Bilder erarbeitet, in dieser Sitzung die Bilder. Hier zu dem Zeitpunkt waren diese ganzen Bilder quasi für mich relevant. Zu dem Zeitpunkt waren diese relevant. Hier hat sich das so geändert. Hier waren die in dieser Konstellation. Hier waren nur noch andere relevant. Da kannst du auch diesen Fortschritt halt sehen. Du kannst auf alte Sachen mal wieder zurückgehen. Ihr merkt schon langsam, da steckt ein richtiges System dahinter. Ja, ich habe mit sowas gearbeitet. Wer hat's mir beigebracht? Selbst erarbeitet. Warum? Weil du machst sowas in anderen Kontexten halt genauso. Du machst sowas in der Informatik auf gewisse Weise genauso mit Symbolen. Du machst sowas, wo denn eigentlich noch? Also jedenfalls Informatiker machen sowas. Philosophen machen sowas auch an der Stelle. Ich denke, viele Geisteswissenschaftler sind grundsätzlich dazu in der Lage, solche Konstrukte zu bilden und solche Begriffe zu bilden, so zu chunken. Es ist eigentlich ein allgemein bekanntes Konzept. In der Informatik gibt es zum Beispiel auch diese Pattern-Konzepte oder UML-Diagramme. Kennst du das noch vielleicht von irgendwo, falls du mit sowas mal zu tun hattest? Es ist nicht mehr die allermodernste Möglichkeit, aber sie werden immer noch verwendet. Es ist meistens nicht so ganz bekannt, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt in UML. Aber das nennt sich Unified Modeling Language. Das sind quasi gewisse einfache, ja eher geometrische Figuren, die gewisse Sachen symbolisieren, die irgendwelche Softwareklassen oder Objekte zum Beispiel symbolisieren, irgendwelche Zusammenhänge dazwischen. Und du kannst damit Pattern bauen. Du setzt ihnen so Zusammenhänge in so Bilder rein, gibst dem Ganzen wiederum Namen, dann hast du im Prinzip einen Begriff geschaffen, einen neuen. Ja, also das Standardding im Software Engineering, auch wenn ich die ganze Theorie jetzt nicht mehr ganz so präsent habe tatsächlich, weil ich sie eben halt nicht auf dieser theoretischen Ebene brauche, sondern halt in der Anwendung halt einfach benutze. Ich sollte das nochmal nachschlagen. Ich habe das schon lange nicht mehr verwendet. Aber ich weiß auch, wo ich sowas nachschlagen könnte und wie, weil ich halt eben gewisse Begriffe im Kopf habe. Und das ist ja oft der größte Trick, dass du sagen kannst, wenn du noch ungefähr weißt, wie es heißt, dann kommst du auch schneller wieder drauf und kannst es dir dann wieder schneller in Erinnerung rufen. Und ich hatte schon mal gesagt, heute ist halt ChatGPT und Co., also KI, sind halt in der Lage, sehr große Datenmengen zu überblicken und dich auch auf so Begriffe wieder hinzuweisen, weil sie halt, wenn du was umgangssprachlich aus der Ich-Perspektive, ich-zentriert formulierst, dich dann dahin bringen und sagen, mit was matcht denn das? Was ist denn da vielleicht für ein Begriff dahinter? Und über den Begriff kriegst du dann wiederum Zugriff eben halt auf weitere Dinge dahinter. Und auch das kann man therapeutisch anwenden. Also probier's mal aus. Wenn du ChatGPT eine Reihe von Problemen, von Sachen und so weiter ausführlich schilderst, wie du es vielleicht auch einem Therapeuten schildern könntest, dann kann dich ChatGPT darauf hinweisen, nicht dir eine fertige Diagnose liefern. Das darf das ja auch gar nicht. Und wäre insofern auch sinnlos, Diagnose ist ja nur für einen bestimmten Bereich. Aber es kann dir Hinweise geben, dass du sagen kannst, pass mal auf, diese Sachen, was du formulierst, ist auch durchaus bekannt aus einem anderen Kontext, nämlich dort und dort. Und vielleicht guckst du da mal genauer hin und jetzt erkläre ich dir mal, wie die Sachen funktionieren und wie die Sachen funktionieren. Und du kannst mal überlegen, was mit dir zusammenpasst. Ja, ein Therapeutenmensch kann das auch an der Stelle. Der hat aber halt noch andere Qualitäten und andere Zugangswege zu dir. Da kannst du auf andere Weise mit kommunizieren. Insofern ersetzt nicht das eine das andere. Und du musst ja auch erstmal schaffen, es proaktiv aus dir heraus zu formulieren. Klar kann auch ChatGPT nachfragen, aber das proaktive Agieren sozusagen ist für einen Therapeuten immer noch deutlich eher möglich als für so ein KI-System. Das heißt, bist du schon so weit, dass du alles von dir heraus proaktiv formulieren und äußern kannst, bist du ja eh schon relativ weit. Dann brauchst du ja vielleicht schon gar keine Therapie mehr. Also der Trick ist ja, liegt ja davor quasi. Aber trotzdem kann es ein wichtiges Hilfsmittel sein. Ja, und das war so grob der Umfang, den ich heute eigentlich erzählen wollte. Ich glaube, ich habe mein Konstrukt im Kopf soweit ungefähr abgearbeitet und diesen Zettel auch. Hier, Anchor, Chunk, Karteikarten, Bilder, Therapie. Stand doch alles hier drauf, oder? Habe ich so erzählt. Ja, warum konnte ich mit diesen 5 einfachen Worten quasi mir diese ganze Folge irgendwie merken, was ich da erzählen wollte? Ja, weil ich die Konstrukte halt schon im Hirn hatte und eigentlich nur nochmal referenziert habe und nur nochmal diese Punkte hatte, die ich dann halt abklappern musste, dass ich es halt nicht so grundlegend vergessen habe. Und der ganze Rest ist mir halt assoziativ dazu eingefallen, also den habe ich quasi produziert in dem Moment, wo ich gesprochen habe und habe mir das halt dann weiterarbeitet. Und so funktioniert das Ganze. Und so ähnlich benutzen zum Beispiel ja Moderatoren das auch mit ihren Moderationskarten. Ihr kennt die vielleicht, da haben sie immer so Karten in der Hand irgendwie. Da ist dann meistens hinten das Logo der Sendung drauf irgendwie. Und dann gehen sie diese Karten durch und machen so und so. Das sind aber vorher Stichpunkte, die sie sich notiert haben. Das ist nichts anderes. Das sind auch ihre Chunks quasi für irgendwas, was sie halt schon im Kopf haben, womit sie den Rest halt dann machen können. Also Erinnerungspunkte, gewisse Stepstones, könnte man auch sagen. Also gewisse Trittstufen quasi, über die sie gehen können, gewisse Wegmarken, gewisse Hinweisschilder, dass sie nicht komplett verloren sind, nicht komplett irgendwohin anders abdriften, aber auch wenn sie halt nicht weiter wissen, sagen, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ah ja, genau. Wir kommen jetzt zur nächsten Nummer oder sowas. Und wir kommen jetzt dann zur nächsten Episode. Und ja, ich habe heute den ganzen Tag damit zugebracht, Episoden aufzunehmen. Hua! Das ist echte Arbeit. Aber wenn ich es als Arbeit anerkenne sozusagen, ist das auch völlig in Ordnung. Ich hatte heute einen Arbeitstag, wo ich Dinge, die mehr oder weniger wild im Kopf waren, halt noch ein bisschen ausformuliert habe, entwickelt habe und dann halt in intuitiv in Episoden gepackt habe. Und auch Episoden sind ja sowas wie Chunks. Ich muss allerdings zugeben, dass die Chunks, die ich am Anfang dieser Staffel gebildet habe, noch deutlich besser waren von den Begrifflichkeiten. Und ich in den letzten Episoden ein bisschen abgeschweift bin und das ein bisschen komplexere Konstrukte wurden. So ähnlich wie vielleicht bei dem Talk mit dem Philosophiestreifzug ja auch, das ich mit dem Alex hatte, bin ich so ab den Haushaltstribbel so ein bisschen durch verschiedene Dinge. Und entsprechend muss ich die Episoden halt vielleicht auch ein bisschen allgemeiner nennen. Und dann lassen sie sich halt nicht mehr so gut referenzieren. Dann kann ich nicht sagen, ja, hört mal in die Episode mit dem Glück rein oder in die Episode mit dem Panik rein, wenn ihr nochmal was zu komplexer posttraumatischer Belastungsstörung wissen wollt oder sowas. Das ist ein bisschen ungreifbarer. Ist aber, glaube ich, auch mal okay. Ich bemühe mich ja schon, da gewisse Titel drüber zu hängen, mit denen man dann auch Sachen wieder in Erinnerung ruft. Ja, sollte das sehr schwierig sein, kleine Erinnerung, es gibt auch immer Transkripte zu den ganzen Sachen. Die sind halt auch nicht manuell erstellt, weil mir das viel zu aufwendig wäre. Die sind auch KI erstellt, da können auch mal Fehler drin sein. Es sind auch regelmäßig bestimmte Fehler drin, weil die KI halt einfach gewisse Begriffe und Sachen nicht kennt. Also da ist es wieder echt blöd. Und ich merke gerade, je mehr neue Begriffe ich einführen werde, umso schwieriger wird es, weil ich dann eigentlich der KI ein Glossar übergeben müsste mit meinen neuen Begriffen. Und ich glaube, das geht aber mit den Systemen, die ich einsetze, nicht so. Ich habe schon Schwierigkeiten mit sowas wie Evomentis. Das wird von dem Transkriptionssystem immer irgendwie anders falsch erkannt. Also Evomentos kam, glaube ich, noch nicht raus, aber auch fast, aber Evomentis, also im Sinne von Mentis-Rochen, Evomentis, das ist ein häufiger Fehler, wenn ihr es irgendwo findet. Ich versuche es ja rauszumachen, aber vielleicht steckt es noch an irgendwelchen Stellen drin. Ich habe auch verschiedene andere Varianten. Mein Name wird gerne ein bisschen falsch transkribiert. Also ja, Matthias Küfner kann man halt auf verschiedene Weise schreiben. Insbesondere Matthias hat verschiedene Schreibweisen. Mir persönlich ist das nicht wichtig. Ich habe vorhin aber mal das gemacht, was manche Leute auch mit Selbstbefriedigung vergleichen. Ich habe mich mal selber gegoogelt. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich nämlich genau mit diesen Begrifflichkeiten und so weiter und diesen Zusammenhängen mal gucken wollte. Und ja, also es gibt halt auch andere Namensvetter, die mehr oder weniger so geschrieben werden wie ich, bloß wenn jetzt die Transkription natürlich meinen Namen so ein bisschen verhunzt, dann matcht das auf einmal wunderbar. Und ich kann euch sagen, mit Fußball und als Torhüter habe ich nichts am Hut. Es gibt aber einen Namensvetter, den man sehr ähnlich schreibt wie ich. Und wenn die Transkription ein bisschen falsch ist, dann kommt ihr auf den. Also ich bin kein Torhüter, kein Fußballer. Ich habe vor einigen Jahren auch schon mal aus dem Nichts heraus irgendwelche SMS bekommen. Die waren dann so, ich finde deine Augen so schön, ich würde dich gerne mal treffen und so weiter. Ich habe mich kurz geschmeichelt gefühlt, nämlich mir gedacht, Moment. Also nichts gegen meine Augen und so weiter, ist ja ganz schön. Aber wer verdammt nochmal, wer würde das so schreiben von den Leuten? Und hä? Und das hatte sowas, also es war auch so eine distanzierte, Fanart und so weiter. Und ich kam dann doch recht schnell drauf, dass halt eben besagter Torhüter, der halt da durchaus in der Öffentlichkeit etwas bekannter war, als ich angehimmelt wurde und leider ich nicht gemeint war. Ich habe das dann doch recht schnell aufgelöst. Ich meine, dann hätte sich den Spaß machen können und sich mit den... Nein, aber fände ich ja auch blöd. Ja, und so wird mir das mit anderen Begriffen halt dann auch immer wieder gehen. Wenn ich sie neu erfinde, dann wird die KI ein Problem haben. Oder ich finde doch mal eine Möglichkeit, wie man da so ein Glossar, so ein Transkriptionsglossar, so ein Wörterbuch quasi mit übergeben kann, dass die KI eine Chance hat zu sagen, Neurex, meinst du? Ja klar, weiß ich doch, wie man schreibt, weiß ich doch. Was sie erstaunlich gut hingekriegt hat, ist Mihai Csikszentmihalyi. Gott, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ich habe es ja echt mal geübt irgendwie an der Stelle dann, nachträglich im Schnitt. Also der Begründer dieser Flow-Theorie, das hat die perfekt transkribiert. Aber warum? Weil sie den Begriff halt einfach kennt. Sie kennt diesen Namen. Der ist durchaus ja auch an einigen Stellen vorhanden. Und entsprechend hat sie das halt richtig umsetzen können. Selbst so schrecklich, wie ich es ausgesprochen habe. Also das geht. Sie muss die Begriffe halt kennen. Sie muss es wissen. Ja, um das vielleicht noch aus der Informatik einzuflechten. Unsere Begrifflichkeiten sind ja, verwenden gewisse Redundanzen irgendwie an der Stelle. Also es sind nicht alle Muster und Kombinationen an irgendwie Buchstaben und so weiter gleichermaßen sinnvoll und kommen nicht gleichermaßen häufig vor. Also ich habe viele Kombinationen oder sowas, die kommen zum Beispiel im Deutschen halt so nicht vor. Eine Sache, die vielleicht ungewöhnlich ist, aber das zum Beispiel auch ein Begriff ist, könnt ihr mal nachschlagen, wenn ihr euch traut. Ein Fnord. Bin ich gespannt, ob die Transkription da klappt, aber schreibt sich F-N-O-R-D. Fnord. Was ist der Fnord? Keine Ahnung, wenn es nicht, aber wenn du es nicht kennst, also sei beruhigt, wenn du den Fnord nicht siehst, dann tut es dir auch nichts. Jetzt seid ihr gespannt wahrscheinlich, was das ist. Ja, aber das ist eine Kombination FN, die kommt im Deutschen eigentlich nicht vor. Und so ist es halt mit vielen anderen Kombinationen auch. Das heißt, es gibt einfach plausiblere Muster, genauso wie beim Schachspielen, und es gibt weniger plausible Muster. Und von den plausibleren Mustern, das ist halt quasi die Kodierung. Und wenn du jetzt eine kleine Abweichung davon hast, kleine Dreher in Buchstaben und Sachen irgendwie drin, dann können wir das halt ganz gut korrigieren. Also wir können zum Beispiel ja auch Worte lesen, selbst wenn sie kleine Rechtschreibfehler enthalten, solange es keine ähnlichen Worte gibt, mit denen man es dann verwechseln könnte. Es geht ja sogar so weit, dass wenn der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe von dem Wort passend ist an der passenden Stelle, aber die anderen Buchstaben alle irgendwie verdreht sind, wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir das Wort trotzdem sehr schnell direkt richtig erkennen können. Könnt ihr mal ausprobieren. Es gibt schöne Beispieltexte dazu. Also es funktioniert nicht mit allen Worten gleichermaßen gut. Also gerade wenn es eben verschiedene Worte gibt, die diese Buchstabenkombinationen halt verwenden, dann ja, habe ich da keine Differenzierungsmöglichkeit mehr. Aber ansonsten ist es quasi nur eine gewisse Redundanz, die mir verloren geht. Und ich kann es immer noch dekodieren. Und man spricht dabei in der Informatik auch von einem Hamming-Abstand, Hamming-Kodierung und so weiter, wo man sagt, okay, nicht alle Kombinationen an, also Darstellungsoptionen, nicht alle Signalvarianten sozusagen werden verwendet, sondern es werden nur gewisse diskrete, aber voneinander entfernte Varianten verwendet. Und wenn ich jetzt kleine Fehler habe, dann nähern die sich zwar einander an, dann verschwimmt es oder droht es irgendwann zu verschwimmen. Aber je größer der Abstand ist, desto mehr Fehler kann ich mir erlauben und es trotzdem noch eindeutig dekodieren. Also wenn ich halt sage, ich habe nur 5 verschiedene Positionen, die ich unterscheide auf einer Achse und je nachdem, wo ich jetzt drauf deute und jetzt deute ich leicht daneben oder sowas, kann ich trotzdem sagen, naja, ich bin sehr nah quasi in dem einen gewesen und dazwischen gibt's nichts, also ist es dann wahrscheinlich das gewesen, was ich meine. Das ist eigentlich das Prinzip dahinter. Und so ähnlich funktioniert es ja mit Begriffen bei uns auch, dass wir sagen, wir versuchen, die eindeutig genug zu halten und einen gewissen Abstand dazwischen zu haben und ja zu große Ähnlichkeiten zu vermeiden. Und mein Problem ist aber halt bloß, dass mein Hamming-Abstand zu meinen Namensvettern halt zu gering ist, könnte man sagen. Ha. So hat es dem Fußballer auch noch keiner erklärt, glaube ich. Also wenn irgendwann dieser Fußballspieler auf den Podcast angesprochen wird, wird's interessant. Hallo, lieber Torhüter, nichts gegen Fußball, nicht mein Ding. Verweist die Leute einfach an mich weiter. Außer du willst dich mit diesen Themen auch befassen, bitte dann nur zu. Und ansonsten gebe ich auch gerne Fußballtipps hier irgendwie an irgendeiner Stelle, falls jemand auf mich zukommt. Nee, macht dann vielleicht keinen Sinn. Ich glaube, wir sollten die Folge einfach heute beenden für heute und ich werde auch meinen ganzen Aufnahmetag für heute mal beenden und mir fällt ein, dass ich für morgen noch eine Episode online stellen muss. Und falls ihr euch fragt, wann ich das aufgenommen habe und wann ich was online stelle und wann ich diesen ganzen Rausch an Aufnahme-Orgie hier gemacht habe, das vielleicht auch noch zur Orientierung. Heute ist Karfreitag. Morgen geht der Talk mit Alex zu diesem Philosophiestreifzug online. Das ist meine letzte vorbereitete Episode zum jetzigen Zeitpunkt. Also die letzte, die ich ziemlich fertig da liegen habe. Oh Gott, ich muss noch mal reingucken, welchen Produktionszustand sie wirklich hat. Aber ich glaube, es ist relativ fertig. Ich muss sie noch durch die finalen Schritte jagen und online und mit ein paar Metadaten anfüttern und so weiter. Ich hoffe, sonst wird's knapp. Morgen ist Ostersamstag. Bedeutet, ich habe jetzt die Zeit wirklich nutzen müssen, um neue Inhalte zu produzieren, weil ich sonst für in einer Woche keinen Inhalt gehabt hätte. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, also ein paar Tage. Ich habe nämlich, ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber jetzt so zu Ostern habe ich, glaube ich, noch einen Tag jetzt, wo ich auch die nächsten ein, zwei Episoden mal irgendwie schneiden und vorbereiten kann, damit ich den fertig präpariert habe und eigentlich auch online stellen müsste, damit ich dann in einer Woche wieder was online habe und auch für übernächste Woche noch was online habe. Also ihr merkt, es ist alles ein bisschen knapp jetzt geworden und deswegen war auch meine Verzweiflung dazwischen ja schon ein bisschen, was heißt Verzweiflung, also mein Gefühl dazwischen etwas groß, oh Gott, aus dem Wollen ist ein Müssen geworden und das kriege ich vielleicht gar nicht hin und ja, lass mich diese Staffel doch einfach beenden und dann habe ich Zeit und kann entspannt diese ganzen Sachen machen und muss mich nicht so gehetzt fühlen, um zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwas reden. Ich glaube, obwohl ich es halt noch nicht geschnitten und durchgehört habe, es lief trotzdem ausreichend gut, sodass ich frohen Mutes bin, da was online zu stellen. Sollte es anders gelaufen sein, werdet ihr es inzwischen längst wissen. Und möglicherweise geht dann noch nicht mal diese Episode online. Das ist etwas Blöde an solchen Vorausproduktionen, dass es immer mehr so ein Blick in die Vergangenheit sozusagen ist. So als ob man irgendwelche Sterne am Firmament beobachtet, deren Licht tausende von Jahren bis zur Erde gebraucht haben und wir eigentlich einen Blick in die Vergangenheit dieses Sterns machen. Jetzt habe ich lauter Anker gesetzt. Merkt ihr das? Ich habe mich verglichen mit einem Stern am Firmament, der... Nein. Sorry, stopp. Ja, kann man machen, dramaturgisch und so weiter, machen auch manche Leute. Neurolinguistische Programmierung nennt sich das dann, glaube ich, auch, wenn man solche Assoziationen und Sachen und Gebilde in den Köpfen von anderen Leuten schafft. Oder es ist eine Inception, dann sind wir aber gleich bei dem Film. Auch das kann man mit Begriffen und Ankern und solchen Sachen natürlich machen, aber ist nicht mein Ziel. Ihr sollt das alles schön kognitiv verarbeiten, ihr sollt es gegenprüfen, ihr sollt überlegen, ob es logisch für euch Sinn macht, sollt es als Anregungen verwenden, nicht als letztgültige Wahrheit, auch wenn ich manchmal sehr überzeugend vielleicht von Dingen reden sollte. Hinterfragt es und gebt mir ruhig Rückmeldung dazu, wo ihr vielleicht andere oder bessere Ideen habt. So, und auch wenn ich noch keine Ahnung jetzt habe, was in der nächsten Episode so vorkommen könnte, und weil ich das überhaupt hinkriege, die aufzunehmen, werden wir uns hoffentlich wieder hören. In der nächsten Episode, Worst Case, in der nächsten Staffel von
Evomantis.
Evomantis! 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 We'll be right back.